neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen und in Frankfurt reibt man sich die Hände nach dem großen Investitionsgroschen. Alle wissen, am Main wäre man sowieso viel lieber ein Master of Universe als eine schwäbische Hausfrau. Die Frankfurter FDP macht den Lindner und blockiert sich beim geplanten Suchthilfezentrum abermals ins Abseits. Aber anders als beim Lindnern verrinnt hier die Zeit. Das Ding ist beschlossen und Steffi wird in die Wüste geschickt. Das Waldstadion wird 100 und der Deutsche Bankpark bald 5. 5 mal 100, das macht 500. Wer hat 500 Bundesligaspiele? Ach ja, Thomas Müller. Den könnte sich Markus Krösche doch eigentlich mal zum Champions-League-Platz seiner Eintracht gönnen. Warum nicht? Würde doch passen. Die Mainova fällt in einen großen Geldtopf. Leider gehört er seinen klimabewussten Fernwärmeabnehmern, die nun 38% mehr fürs Reindrücken abdrücken müssen. Aber das Geld ist ja nicht weg, es hat halt nur jemand anders. Das Haus der Demokratie hat einen Architekturwettbewerb gestartet und kommt jetzt so schnell wie der Kulturcampus. Aber auch in Wiesbaden gibt's Neues. Hessen verbannt Handys aus den Schulen, wie Michel Friedmann sein CDU-Parteibuch. Und damit rein in die Folge. Viel Spaß bei Gute Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite, ihr habt den eben schon in einem wunderbaren Intro gehört, Jan Pasternak. Jan, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Hat's dir gefallen? Ja, da bin ich ja froh.
Ja, in der
Tat. Hast du das Wortspiel verstanden mit dem Lindner und dem Verrinnen und so?
Ja, ich glaube schon, aber willst du es nochmal erklären? Eigentlich erklären
wir
sowas
nicht. Nee, wenn man es erklärt, wird es nicht besser. Ja, ist egal. Das nee, lassen wir es. Ja, wie geht's bei dir? Wie läuft's?
So, alles gut. Ich bin ein bisschen umhergekommen. Ich war vor kurzem in Kopenhagen zum ersten Mal, in Dänemark generell. Und ich muss schon sagen, ich war wirklich erstaunt, was möglich ist, wenn man Umweltbewusstsein mit Lebensfreude vereint. Also okay. Kopenhagen ist in den Städterankings der lebenswertesten Städten eigentlich immer ganz vorne dabei. Du hast halt wirklich kreative Konzepte, Kreislaufarchitektur, autofreie Zonen, sogenannte Superblocks. Du hast lebensnahe Bauprojekte und du hast halt wirklich viel Fahrradverkehr. Mhm. Ich habe mich ein bisschen an Amsterdam erinnert gefühlt. Also es ist wirklich eine Stadt der Zukunft, gilt auch als Vorzeigebeispiel für eine Stadt der Zukunft. Das hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, da nehmen sich ein paar deutsche Großstädte ein Beispiel dran.
Ja, Lebensqualität ist auf jeden Fall sehr hoch. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, um Zeichen zu setzen, bist du ja auch mit Fahrrad hingefahren.
Absolut.
Ne? Wenn ich das richtig
mit unserem Lastenrad,
verstanden habe.
Lastenrad, das ist ganz klar.
Aber ohne Elektroantrieb wegen der Umwelt.
Genau.
Und finde ich gut. Aber was du berichtest, kann ich auf jeden Fall bestätigen, beziehungsweise was die Zukunftsgerichtetheit angeht. In Frankfurt sind wir ja da ein bisschen hinterher, aber die Diskussion gibt es natürlich auf jeden Fall trotzdem schon. Aha. Zum Beispiel über Superblocks. Richard, müssen wir mal eine Folge zu machen. Worüber haben wir eigentlich?
Ja, Markus.
Worüber haben wir eigentlich letzte Woche geredet nochmal oder letztes Mal?
Ja, die letzte Folge hatten wir mit Bastian Bergehoff, den Kämmerer der Stadt Frankfurt. Das war wirklich spannend. Hört da nochmal rein. Absolut. Kommunalfinanzen, wir sprechen alle über Schuldenbremse, Finanzen auf der bundesdeutschen Ebene. Aber wie sieht es eigentlich in der Kommune aus? Das könnt ihr euch da nochmal anhören. Wirklich interessant. Und ja, du hast das eben in deinem wunderbaren Intro schon mal angeteasert. Aber sag doch mal, Jan, worüber sprechen wir heute?
Oh, eine ganze Menge, ne? Also wir werden auf jeden Fall mal schauen, was die Bundesregierung eigentlich so für Frankfurt im Paket hat. Dann haben wir einen längeren Superblock, könnte man sagen, zum Thema Suchthilfezentrum oder Crackzentrum am Frankfurter oder im Bahnhofsviertel, wie es so landläufig genannt wird. Wir haben ein bisschen was noch zum Kulturcampus zu berichten, für all die es noch nicht gehört haben. Und dann, ja, werden wir natürlich auch nochmal die Fernwärmesituation bei der Mainova ansprechen. Da hat die Mainova wirklich den Vogel abgeschossen. Und vielleicht, wenn wir es noch schaffen, würde ich sagen, ein paar Infos zum Thema Bürgerbeteiligung aus dem Hause O'Sullivan. Da ist nämlich eine neue Richtlinie für die Verwaltung verabschiedet worden. Das ist eigentlich ganz spannend.
Ja, das klingt doch nach einem bunten Strauß Blumen, sag ich mal. Und eine Sache fehlt noch. nämlich die Erinnerung an euch. Wir sind ja ein interaktiver Podcast. Wir freuen uns immer über Anmerkungen, Kommentare, auch gerne Kritik. Schreibt es uns an kontakt@gutezukunft.de und damit rein in die Folge. Viel Spaß euch.
So, da kommen wir zu unserem ersten großen Thema schon mal. Das ist die Bundesregierung und deren Bedeutung für Frankfurt. Ich würde es mal zweiteilen. Einmal personell. Welche Hessinnen und Hessen und welche Frankfurterinnen und Frankfurter sind da eigentlich so am Start? Und dann auch so ein bisschen thematisch. Da fand ich, da kommen wir später nochmal zu, fand ich, gab es ein ganz spannendes Interview von Sarah Bernhardt in der FNP mit unserem Lieblingskämmerer der Stadt Frankfurt, Bastian Bergehoff,
da ist
den wir in der letzten Folge auch schon mal gehört haben. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend gewesen, da können wir mal drauf Bezug nehmen. Aber grundsätzlich jetzt erstmal die Mitglieder der Bundesregierung, die sind naturgemäß mehrheitlich von der CDU, die aus Hessen kommen. Also wir haben den Carsten Wildberger, das ist der Digitalminister, der aus Gießen stammt. Wir haben Wolfram Weimer, den nicht ganz unumstrittenen Kulturstaatsminister aus Gelnhausen. Wir haben Michael Meister als Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der kommt aus Lorsch. Und wir haben Michael Brandt, der ist Staatssekretär im Entwicklungsministerium und stammt aus Fulda. So, das sind jetzt erstmal so die CDU-Namen. Ja, sind jetzt keine profilierten Politiker, zum Teil im Gegenteil, ja. Aber ist auf jeden Fall ein Hessen-Bezug da. Die SPD-Mitglieder sind Nathalie Pafflick, die ist die Beauftragte für Migration, ist die Nachfolgerin von Rehm Alabali Radovan, die jetzt Entwicklungshilfeministerin geworden ist und stammt aus Bad Nauheim, also in der Wetterau. Nathalie Pafflick ist eine junge Frau, ich glaube 32. Ich kenne sie auch ganz gut, super sympathisch und super kompetent, die vorher Beauftragte für die Russlanddeutschen war in der Bundesregierung und da ziemlich umtriebig. Also das wird sicherlich spannend, was sie so vorhat. Und Sören Barthol ist hessischer Landesvorsitzender der SPD und Baustaatssekretär aus Marburg, parlamentarischer Staatssekretär. Das war auch schon in der letzten Legislaturperiode. Was auch noch ganz spannend ist, würde ich sagen, sind unsere beiden Abgeordneten unseres Vertrauens, Armand Zorn, der junge, dynamische SPD-Abgeordnete, der um wenige, also wirklich eine Handvoll Stimmen, das Direktmandat verpasst hat jetzt wieder zum zweiten Mal eingezogen ist in den Bundestag und jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden ist. Also das ist schon ein erstens sehr bedeutsames Amt innerhalb der Fraktion, weil man eben Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden ist. Es gibt auch weniger als beim letzten Mal, sonst gab es sonst immer 8. Diesmal gibt es 6 Fraktionsvorsitzende in der Fraktion und es ist nicht normal oder nicht üblich, dass du, sag ich mal, nachdem du gerade mal 3,5 Jahre im Bundestag gesessen hast, dann in der nächsten Legislatur diesen Karrieresprung machst. Also da ist offenbar ein sehr großer Einfluss da und ein sehr großes Vertrauen und das ist sicherlich gut für Frankfurt, das würde ich sagen, zumal er sehr wichtige Themen bearbeitet. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal aufgeschrieben, aber ich glaube, das war unter anderem Wirtschaft und Verkehr und Staatsmodernisierung.
Ja.
Also da ist sehr viel politisches Kapital jetzt auch für Frankfurt in der Bundestagsfraktion in der SPD angekommen. Und Omid Nuripur ist Vizepräsident geworden im Bundestag. Freut mich auch wirklich für ihn. Ich glaube, das ist ein gutes Amt für ihn. Das wird er auch super machen und das passt auch und das ist cool. Also freue ich mich wirklich. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten hier von dieser Stelle. Und ja, das sind ja auch beide schon, die wir bei uns zu Gast hatten, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, die beiden letztgenannten, Armand Zorn und Omid Nuripur, waren bei uns bei Gute Zukunft. Auch da wieder der Hinweis, es ist wirklich ein Karrieresprungbrett hier, der Podcast. Ja. Das ist ganz klar, so, ne? Kommt vorbei und es geht bergauf.
Kann alles werden, ne? Kann auch Oberbürgermeister werden, geht alles.
So ist es, mein Ministerpräsident. Josef auch schon mal kurz, ja. Es ist ein Traum. Jetzt ist ja, hast du schön dargelegt, also wir haben wirklich eine starke hessische Präsenz jetzt in der Bundesregierung, generell im Bundestag. Jetzt fragt sich natürlich mit dieser geballten hessischen Präsenz, wenn ich es jetzt mal so nennen will, was kommt denn da jetzt eigentlich in Hessen von an? Und in einer Kommune wie Frankfurt, du hast eben schon mal auf das Interview in der Frankfurter Neuen Presse von Sarah Bernhardt mit Bastian Bergerhoff, dem Frankfurter Kämmerer, verwiesen. Der ist natürlich jetzt bezogen auf die Bundesebene jedenfalls Teil einer Oppositionspartei, der Grünen, das hatten wir letztes Mal angesprochen, und sieht das dann insofern natürlich auch politisch eher kritisch, was so passiert. Vielleicht mal, um einzusteigen, um sich diesem Interview mal zu nähern, ist erstmal die Frage, was verspricht jetzt eigentlich die neue Bundesregierung für Kommunen? Und da sagt Bastian Bergerhoff, also wenn er sich den Koalitionsvertrag mal anschaut, taucht das Wort Kommunen 65 Mal auf.
Der Zahlenmeister.
Genau. Er hat ja im Gespräch mit uns gesagt, dass er gar nicht so viel zählt in der Oper oder in seinen Pausen, aber hier hat er dann doch mal gezählt. Also das Wort Kommunen kommt 65 Mal vor, und er hat das dann auch verglichen. Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD taucht Europa 3-mal häufiger auf. Und Arbeit sogar 5-mal häufiger. Also die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte mit Bastian Bergerhoff: naja, also Kommunen tauchen im Koalitionsvertrag demnach nicht besonders oft auf und sind eher randständig.
Ja, es sind halt große Themen, die die neue Bundesregierung beschäftigen. Der neue Bundeskanzler will ja auch, sag ich mal, Außenpolitik zu seinem Hauptspielfeld machen. Wir haben diese großen Investitionsprogramme, wir haben die Aufrüstungsthematik und so weiter und so fort. Also das überrascht mich jetzt wenig. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses ganze Infrastrukturthema gerade auch eins, was die Kommunen betrifft. Dazu wirst du gleich ja vermutlich noch was sagen. Ein anderes Thema, aber was da mit reinspielt, ist das Thema Gewerbesteuer. Da wird wohl eine Reform angedacht, und gesprochen wird von einem Mindesthebesatz von 200 auf 280, den zu erhöhen. Das Ziel dahinter ist so ein bisschen, dass man in Anführungsstrichen Steueroasen so ein bisschen die Arbeit und das Geschäftsmodell erschwert, weil das ja schon eine ungesunde Konkurrenz ist. Das kritisierst du ja auch immer wieder in diesem Podcast zwischen den Kommunen. Das hat jetzt für Frankfurt nicht so viel Relevanz. Die Frankfurter, die Steueroase neben Frankfurt, Eschborn, hat 330 Prozent Gewerbesteuer oder den Hebesatz. Das heißt, insofern ist das für uns jetzt nicht so das Riesenthema. Grundsätzlich halte ich das aber schon für sinnvoll, da auf einen gewissen Ausgleich zu achten, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch nochmal ein Thema. Da, wie gesagt, nochmal die letzte Folge mit Bergerhoff, echt spannend zu den Gewerbesteuern. Ein großes Thema ist natürlich das Sondervermögen, ja, also das Sondervermögen generell. Das wurde ja auch durchaus noch im alten Bundestag mit Blick auf die neuen Militärinvestitionen, die teilausgenommen sind von der Schuldenbremse, jetzt diskutiert und reinverhandelt von der SPD. Das heißt, dass man jetzt stärker auch in Infrastruktur investiert. Und da soll natürlich auch was bei den Kommunen und den Ländern bei rumkommen. Und konkret geplant ist, dass bis 2035 100 Milliarden Euro in Länder und Kommunen fließen sollen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber Bastian Bergerhoff hat da auch nochmal gerechnet und sagt, also bei Frankfurt könnten da jährlich so rund 100 Millionen rausspringen. Könnte man jetzt auch als Privatperson sagen, na ja, das ist ja schon ordentlich, ne? Aber bei 3,7 Milliarden Gewerbesteuereinnahmen 2024 in Frankfurt ist das vielleicht eher Kosmetik als wirklich ein echter Spielraum, und für die ganz großen Infrastrukturprojekte, das kritisiert jedenfalls Bastian Bergerhoff, hier reicht es dann damit wohl nicht.
Ja, dann ist natürlich immer noch die Frage, dieser große Investitionsbooster, sei es jetzt nun 500 Milliarden oder 1 Billion oder 1,5 Billionen, ist immer je nachdem, wie man das Ganze betrachtet, ist natürlich eins, wo man sich fragen muss, inwiefern kommt das bei den Kommunen an? Denn ja, in der Tat ist das ja natürlich die Infrastruktur in den Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger am meisten betrifft. Und da geht es aber eher um Ausrüstungsinvestitionen, ja. Also das heißt, im beispielsweise jetzt im Kontext von bei der Herstellung von irgendwelchen Anlagen wie Maschinen oder Fahrzeugen oder anderen Geräten, da kann man 30% abschreiben. Und das ist aber für Frankfurt jetzt erstmal nicht so das große Thema, weil wir sind halt eine Dienstleistungsstadt. Wir haben kaum Investitionen in Maschinen. Das heißt, wir sind da eher, es ist eher kein Thema, was uns betrifft. Und man kann zusätzlich noch sagen, darauf weist Bastian Bergerhoff in dem Interview auch hin, dass wenn Unternehmen Ausgaben abschreiben können, sie dann letztlich auch geringere Unternehmensgewinne haben, was dann wiederum zu geringerer Gewerbesteuer führt. Und das ist ja auch wieder nicht so hilfreich. Also das kommt ein bisschen drauf an, wenn es die Produktivität ankurbelt, ist gut, aber es hat dann auch wieder mit Blick auf die Finanzierung von Kommunen auch unter Umständen ja nicht ganz so hilfreiche Folgen.
Ja, absolut. Sonst hat Berghoff noch das sogenannte Konnexitätsprinzip angesprochen in dem Interview. Also das hatten wir ja auch, glaube ich, im Interview mit ihm. Also ganz pointiert gesagt, wer bestellt, bezahlt. Und das ist ja die Frage, wenn jetzt Bund oder Land eine Aufgabe an Kommunen übertragen, dann muss dafür eigentlich auch die Finanzierung von Bund und Land übernommen werden. Steht so auch im Grundgesetz. Also die Idee ist da im Prinzip, die Kommunen sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, die ihnen andere letztlich eingebrockt haben. Ja. Und da sagt aber Bergerhoff, also in der Praxis sieht es da oftmals anders aus. Also Beispiel Wohngeld, wenn da jetzt der Bund neue Regeln macht, gibt es mehr Anträge, aber die Sachbearbeitung muss ja dann mehr SachbearbeiterInnen einstellen und auf diesen Kosten bleibt dann eben doch oftmals die Kommune sitzen. Das ist in der Praxis oftmals nicht so optimal gelöst und da hat er nochmal gesagt, also das ist ganz wichtig, dass man da wirklich drauf achtet, wer bestellt, bezahlt. Im Grundsatz ist das eine gute Sache, die Umsetzung ist aber vielleicht manchmal mangelhaft.
Ja, und vielleicht noch ein letztes Thema, Migration. Da soll es eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung geben. Das ist natürlich für Frankfurt gerade auch als Einwanderungsmetropole sehr spannend. Wir sind ja auch, sag ich mal, endlich dazu gekommen, auch, sag ich mal, so einen positiven Schwenk in Richtung Einwanderungskultur zu entwickeln, mit einem Welcome Center, mit einer Modernisierung der Agentur für, nicht Agentur für Arbeit, sondern der Ausländerbehörde. Das heißt, da passiert etwas und ja, grundsätzlich ist es wichtig. Allerdings wissen wir natürlich auch, welche Töne die CDU zum Teil angeschlagen hat und welche große Skepsis da zum Teil auch in der Bevölkerung vorherrscht, worauf man als Bundesregierung natürlich an der Stelle reagieren muss, beziehungsweise was man irgendwie mit einbeziehen muss. Deshalb verstehe ich auch, warum jetzt beispielsweise Bastian Bergerhoff zu der Schlussfolgerung kommt, dass eher so ein negativer Grundton im Koalitionsvertrag besteht. Das stört mich natürlich auch total. Was er dann aber sagt, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, nämlich es wird der Anschein erweckt, dass die Migration von Fachkräften von der von Flüchtlingen zu trennen sei, aber das geht nicht. Ein Land, das solch ein Bild erzeuge, sei für Fachkräfte nicht sonderlich attraktiv und das wird in Frankfurt mit seiner Internationalität sehr stark betreffen. Und da bin ich dezidiert anderer Meinung, das muss ich ganz klar sagen, weil ich finde, genau das ist das Hauptproblem gewesen in den letzten, im letzten Jahrzehnt, dass wir es nicht geschafft haben, die Flucht und die Einwanderung über Flucht von der Einwanderung über den Arbeitsmarkt zu trennen, sodass es kaum legale Wege gab. Es wurde ja dann mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz diese Lebenslüge der Bundesrepublik seit den 60er Jahren korrigiert, dass man quasi gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland, obwohl man es de facto ist und obwohl man es de facto sein muss, wenn man überhaupt in Zukunft noch ja, eine wettbewerbsfähig sein will, muss man und keine Ahnung, auch Pflege gewährleisten will und andere wichtige Mangelberufe, dann fehlen uns Arbeitskräfte, es fehlen uns Fachkräfte und das ist natürlich eine gewisse Lebenslüge gewesen, die da mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz aufgelöst worden ist, aber noch nicht zufriedenstellend gesetzlich ausgearbeitet. Und das muss aber der Fall sein, weil da, wo es keine ausreichend legalen Wege gibt nach Deutschland, um sich hier eine Zukunft aufzubauen, werden Menschen versuchen, Fluchtrouten zu nutzen. Und das ist erstens natürlich gefährlicher. Und fast immer irgendwie menschenunwürdig und mit Traumatisierung verbunden. Und zum anderen ist das natürlich auch in der Gesellschaft, führt das dann dazu, dass die Akzeptanz abnimmt, Geflüchtete aufzunehmen, weil man das Gefühl hat, das wird missbraucht für Menschen, die gar nicht jetzt irgendwie die jetzt gar nicht irgendwie einen Fluchtgrund haben, sondern die einfach ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen, was ja total legitim ist. Mhm. Aber das zu trennen, halte ich für existenziell für ein Land, das ehrlich mit dem Thema Einwanderung umgehen will und muss.
Ja, zwei Punkte vielleicht dazu. Also erstmal finde ich gut, dass der Koalitionsvertrag jetzt gar nicht so stark auf das Thema Migration eingeht und Merz da jedenfalls auch in seiner ersten Regierungserklärung mildere Töne angeschlagen hat. Also wir waren ja wirklich Anfang des Jahres in einer Situation, wo noch im alten Bundestag die Merz-CDU mit der AfD gemeinsam abgestimmt hat und damit eigentlich diese Brandmauer nach rechts zu einer Partei, die jetzt auch auf Bundesebene nach Verfassungsschutz Einsichten als gesichert rechtsextremistisch gilt, aufgemacht hat. Und das natürlich auch bei SPD und Grünen und Linken zu erheblichen Sorgen geführt hat, auch völlig zu Recht. Und man hat ja auch in der SPD erstmal überlegt, können wir eigentlich mit denen, oder in Teilen der SPD jedenfalls, können wir mit denen eigentlich regieren, völlig zu Recht. Und insofern finde ich es erstmal gut, dass Merz da das Thema abrüstet, jedenfalls auch verbal erstmals. Und wie du schon gesagt hast, er da stärker jetzt auf die Außenpolitik geht. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann er sich gut profilieren. Also, dass er gleich nach seiner etwas holprigen Wahl, ist er erst im zweiten Wahlgang gewählt worden. Das ist auch ein erstmaliger Vorgang in der Bundesrepublik. Wie hoch man das jetzt gewichtet, kann man drüber streiten. Aber jedenfalls ist er direkt am nächsten Tag, in den nächsten zwei Tagen nach Paris und Warschau gereist. Das sind gute Signale gewesen. Und ich glaube, da auch gerade, wir haben Trump mit einer wirklich irrwitzigen Politik gegenüber der Ukraine, auch gegenüber Gaza. Also wirklich, da brauchen wir jetzt ein europäisches Gegengewicht. Und ich glaube, das ist schon mal gut, dass Merz da wirklich sich stärker mit Macron und Starmer und Tusk in Verbindung setzt. Und da, das, glaube ich, kann man sagen, war ein gutes Signal und gleichzeitig auch ein gutes Signal, dass man das Migrationsthema jetzt vielleicht nicht so hoch verbal setzt und nicht immer wieder so tut, als sei die Migration die Mutter aller Probleme. Mhm. Es ist eine große Herausforderung. Man muss da auch sachlich und differenziert drüber diskutieren. Mhm. Aber man darf es auch nicht so aufbauschen, wie es die CDU aus meiner Sicht und auch aus der Sicht vieler ExpertInnen, glaube ich, in der Vergangenheit oft getan hat. Zweiter Punkt, ja, Trennung und von Flucht und Migration ist auf jeden Fall juristisch wichtig und auch korrekt, will ich dir auch zustimmen. Auch in der Außenwirkung, auch gerade in der Wirkung in die Gesellschaft, Akzeptabilität, hast du gesagt, dass man da nicht den Eindruck erweckt, dass das vermengt wird, sondern kritisch kann man es natürlich sehen, weil wenn man das zu stark voneinander trennt, kann natürlich so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass die Geflüchteten tendenziell immer eher eine Last sind und wir eine Arbeitsmigration wollen. Und das juristisch auseinanderzuhalten, ist zwar korrekt, real ist es aber auch häufig einfach so, dass beide Bereiche miteinander zusammenfallen. Du hast es schon gesagt, Menschen machen sich auch auf den Weg, weil sie in prekären Situationen sind. Und da kann es aus meiner Sicht auch zu negativen Effekten führen, wenn man das zu stark trennt. Aber ich würde dir zustimmen, dass es einfach wichtig ist, da legale Wege aufzuzeigen, auch für Arbeitsmigration. Das ist ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Insofern, in dem Punkt würde ich dir recht geben. Und das wäre dann auch eine Kommunikation, die international anschlussfähig ist.
Alright. Wir kommen zum Fazit. Abwarten.
Okay,
abwarten. Ich glaube, die Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, das sind schon die Themen, die auch Kommunen bewegen, und es wird sicherlich dafür zu sorgen sein, dass die Stimmen der Kommunen auch ausreichend gehört werden und im besten Fall natürlich auch eine gewisse Flexibilität im Umgang mit vorhandenen Mitteln dann auch möglich ist und nicht alles quasi vom Bund vorgegeben wird. Das ist sicherlich immer so ein Thema, Konnexitätsprinzip, du hast es genannt.
Genau, und ich denke auch, also die Frage, ob man jetzt diese Teilreform der Schuldenbremse, ob man da nicht noch mehr macht, die ist ja auch noch nicht ganz vom Tisch, und vielleicht ist das auch ein Weg, den Kommunen noch mehr Handlungsspielräume in Zukunft zu geben und da wirklich dieses wer bestellt, bezahlt, aber vielleicht auch in den die Kommunen sollen gestalten, dann müssen sie aber auch investieren können, um zu münzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Frankfurter Magistrat hat sich für ein neues Crack-Suchthilfezentrum im Bahnhofsviertel ausgesprochen. Du hattest es am Anfang schon mal angeteasert, und es geht da konkret darum, dass dieses Suchthilfezentrum, wie der Name schon sagt, speziell für Crack-Abhängige eingerichtet werden soll. Das soll künftig aber Menschen im Prinzip von außerhalb, also außerhalb von Frankfurt, nur noch eine Notversorgung bieten und sie dann zurück in ihre Kommunen zurückvermitteln. Und der Magistrat hat das jetzt beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung muss noch zustimmen. Konkret geht es da um Gebäude in der Nidderstraße 76. Das soll jetzt umgebaut werden und dann entsprechend als Zentrum betrieben werden. Oberbürgermeister Mike Josef, wir auch ein Zitat gefunden, sagt, Frankfurt kann und wird nicht dauerhaft die Suchthilfe für ganz Süddeutschland leisten. Insofern wäre das also ein Paradigmenwechsel, kann man sagen, in der Drogenpolitik. Man könnte sagen, die Hilfe richtet sich so gesehen vor allem an FrankfurterInnen, aber eben durchaus mit der Möglichkeit für Menschen von außerhalb eine Notversorgung zu erhalten. Gesundheitsdezernentin Voitel nennt das den Frankfurter Weg der Drogenpolitik, einen zukunftsfähigen Frankfurter Weg der Drogenpolitik. Und lass uns da mal drüber reden. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht erstmal unspektakulär, aber ich glaube, für alle diejenigen, die das Bahnhofsviertel ein bisschen kennen, ist es durchaus ein Thema, das in der Stadtgesellschaft heftiger debattiert wird und auch in der Koalition. Jan, was hältst du grundsätzlich davon? Und vielleicht kannst du die Debatte in der Koalition ein bisschen zusammenfassen.
Ja, was halte ich davon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich keine Ahnung habe. Ich sehe nur, wenn ich aus Bockenheim kommend in Richtung oder zum Bahnhof will, dann habe ich ein großes Problem, dort mit meinen zwei kleinen Kindern hinzugehen. Es gibt keinen vernünftigen Zugang, außer mit der U-Bahn. Ansonsten zu Fuß hast du im Prinzip keinen Weg aus der Richtung, wo du irgendwie nicht an offenen Spritzen und Crack-Konsum und herumwankenden Menschen, die ganz offensichtlich Hilfe brauchen, vorbeikommst. Und das macht Kindern einfach Angst. Und Menschen, die suchtkrank sind, gehören zu unserer Stadt und dürfen nicht vertrieben werden. Aber kleine Kinder und alte Menschen gehören auch zu unserer Stadt. Und für die darf es auch keine Stadtgebiete geben, in denen sie irgendwie ohne Angst nicht durchgehen können. Insbesondere, wenn sich's dann wirklich auf zentrale Zugänge verlagert und gar nicht mehr dann nur auf bestimmte kleine Nebenstraßen konzentriert. Und insofern muss aus meiner Sicht etwas passieren. Das ist ein unhaltbarer Zustand und das ist auch nicht irgendwie hip oder cool oder halt so in einer modernen Metropole, sondern das ist ein echtes Problem. Und die Menschen brauchen Hilfe und gleichzeitig ist es ein Sicherheitsproblem, das auch angegangen werden muss. Und insofern erwarte ich einfach von einer Stadtregierung, dass dort was passiert. Aha. Und ich habe eben gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Lösung ist, aber alle Fachleute sagen das. Also die zuständige Dezernentin sagt das. Aha. Ich weiß nicht, aus meiner Sicht hat sie jetzt nicht ausreichend dargelegt, inwiefern das jetzt wirklich die ganze Situation verbessert. Aber ich glaube ihr jetzt einfach mal. Und auch die entsprechenden Vereine und Hilfseinrichtungen fordern das und sagen, wir brauchen genau das, dieses Suchthilfezentrum. Weil wir haben ja auch schon oft darüber hier im Podcast geredet, dass Crack halt als in Anführungsstrichen neue Droge halt nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich bringt, die über diese klassischen Konsumstuben bisher nicht abgedeckt werden können, in denen Heroin substituiert worden ist. In dem nochmal andere Herausforderungen, kurze Rauschzustände, die dann zu einer extremen Beschaffungskriminalität führen und hohe Aggressivität und das alles ein großes Problem ist, was eben nicht so einfach über den herkömmlichen Frankfurter Weg, der ja heißt Hilfe für die Süchtigen und Repression gegen die Dealer abgebildet werden kann. Und insofern sage ich, wenn die Fachleute sagen, wir brauchen das, dann finde ich, muss man da irgendwie rangehen.
Ja, ich meine, wir haben ja auch unser Institut für Friedens- und Konfliktforschung, das ist ja derzeit noch genau Basler Straße. Also man läuft eigentlich immer durchs Bahnhofsviertel vom Hauptbahnhof oder fährt mit dem Rad durch. Und ich glaube, dass die Einschätzung, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat, das ist schon so und wird, glaube ich, auch von vielen FrankfurterInnen so wahrgenommen, gerade am Kaisersack auch. Also was du, da hast du einfach eine Veränderung des Viertels oder jedenfalls der Kaiserstraße auch wahrgenommen. Und insofern ist das ein wichtiges Thema. Wie geht man mit um? Du hast es eben schon gesagt, Ordnungsdezernentin Annette Rinn von der FDP sagt ja, das sei aus ordnungspolitischer Sicht absolut sinnvoll. Überrascht jetzt vielleicht auch nicht, dass sie das als Ordnungsdezernentin sagt, aber genau die Frage ist, was sagen andere ExpertInnen? Neben dieser sachlich-fachlichen Diskussion der SuchtkrankheitsexpertInnen ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie ist das Ganze eigentlich politisch jetzt einzuschätzen? Da gab es ja durchaus Terz in der Koalition, sage ich jetzt mal, und da steht im Zentrum letztlich wieder die FDP. Und haben wir auch letztes Jahr besprochen im Interview mit Georg Leppert von der FR, da hat mir ein bisschen diese Analogie hergestellt, ist die FDP in Frankfurt letztlich ähnlich wie die FDP auf Bundesebene unter der Ampelkoalition eine Opposition in der Koalition, denn in Frankfurt regiert sie ja mit in der Koalition und ja, das ist interessant zu sehen, aber diesmal ist der Streit ja durchaus in der FDP selbst angelegt.
Ja, das ist also wirklich grotesk, ja. Die eigene Partei stellt sich gegen die Ordnungsdezernentin. Das ist eine lange Geschichte. Die Ordnungsdezernentin, du hast es gesagt, die ist von Anfang an dafür gewesen, weil es eben sinnvoll ist, also for obvious reasons halt, ja. Das neue Suchthilfezentrum soll eben dieses Elend auf der Straße reduzieren. Es soll einen Ort geben, wo man Menschen hinschicken kann. Und ja, sie wird dabei auch von der zweiten Stadträtin im Magistrat unterstützt, einer ehrenamtlichen Stadträtin, nämlich Renate Sterzel, die jetzt kein Dezernat hat, deswegen auch jetzt sage ich mal nicht so bekannt ist. Und Rinn hatte auch das Mandat von FDP-Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst übernommen. Diese war nämlich im Mutterschutz. So, nun hat die Partei aber währenddessen die eigene Meinung geändert oder relativ schnell gesagt, wir sind dagegen und nein zu diesem Suchthilfezentrum gesagt. So, das lassen wir jetzt mal so stehen fürs Erste, aber der Krimi beginnt jetzt, weil Mike Josef, der Oberbürgermeister, der dafür zuständig ist, die Tagesordnung des Magistrats zu erstellen, am letzten Tag des Mutterschutzes, der FDP-Dezernentin diese Tagesordnung erstellt hat. Und wenn es keine Einstimmigkeit gibt, dann machst du diese dann nimmst du es gar nicht erst auf die Tagesordnung. Es konnte aber jetzt auch auf die Tagesordnung gesetzt werden, weil Annette Rinn ja das Stimmrecht von Stefanie Wüst hatte und die dafür war. Und so kam eben dieser Beschluss auf die Magistratstagesordnung vom vergangenen Freitag. Also wir nehmen jetzt hier am Mittwoch, den 21. Mai auf. Und konnte dann entsprechend mit der Gegenstimme von Stefanie Wüst beschlossen werden. Aha. Und jetzt schimpft nun Thorsten Lieb, der Vorsitzende der FDP, wie unfair das alles sei. Aber das ist schon also ein Vorgang, der wirklich an der Regierungsfähigkeit der FDP zweifeln lässt. Ja, das ist
die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum gibt's diesen Streit in der FDP? Stefanie Wüst hat ja in der FRR gesagt, es sei eine schwere Belastung für die Koalition. Mhm. Das ist jetzt spannend, wenn man sich mal ihre Argumente anschaut, dann hat sie ja unter anderem auch argumentiert, sie vertrete die Interessen der Wirtschaft. Und
ja, das ist ja krass, oder?
Also muss man sich natürlich schon fragen, ich meine, klar vertritt sie die politischen Interessen oder die Interessen der Wirtschaftspolitik. Vielleicht hat sie es auch so gemeint, aber in erster Linie muss sie natürlich auch die Interessen der Stadt vertreten.
Also, nicht in erster Linie, ist ihr Job, sie vertritt, sie ist gewählt, sie muss die Interessen der Stadt vertreten und für die Wirtschaftsvertretung gibt es Verbände wie die IHK oder so, ja. Also ja. Das ist nicht ihr Job.
Vielleicht hat sie es auch so gesagt, gemeint mit der Wirtschaftspolitik, ne, weiß man nicht. Aber jedenfalls ist schon jetzt grotesk zu sehen, dass sich die FDP selbst intern so zerlegt und die Argumente, ja, weiß man nicht, sind das wirklich stichhaltige Argumente? Ich verstehe noch nicht so ganz, warum es Teile der FDP gibt, die dagegen argumentieren. Ich meine, es gibt da, glaube ich, auch noch AnwohnerInnen, die da dagegen sind, weil die argumentieren, das zieht hier unseren Stadtteil runter. Das ist nochmal ein anderes Argument. Das ist immer dieses Not in my backyard Argument. Mhm. Für diejenigen, die dort wohnen, sicherlich auch triftig. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie dieser Streit in der FDP, also gibt es da wirklich stichhaltige Argumente, die dafür oder dagegen sprechen, die da ausgehandelt werden?
Nein, das ist alles konstruiert aus meiner Sicht. Das ist deshalb konstruiert, davon bin ich fest überzeugt, weil es widersprüchlich ist. Also ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ich habe es mir jetzt nicht alles aufgeschrieben, aber ich berichte jetzt mal so aus meiner Erinnerung. Als erstes wird ja immer behauptet, ja, man braucht eine ideologiefreie Entscheidung, ja, oder muss ideologiefrei darüber reden. So, damit weißt du immer, also ist es so, wenn jemand sagt, ja, ideologiefrei muss etwas gemacht werden, weißt du immer, die Person ist komplett durchsetzt von eigener Ideologie. Von daher bin ich da immer schon mal ein bisschen skeptisch. So, und dann hieß es, ja, man braucht sowas gar nicht, weil das würde das Elend ja nur in so einer ersten Pressemitteilung von der FDP, ja. Also man will darüber diskutieren, aber anstatt darüber diskutieren, schreibt man erstmal eine Pressemitteilung, kurz nachdem klar ist, wo das hinkommen soll. So, sagt man, will das alles nicht. So, dann sagt man ja, und der Grund dafür ist, dass es ja das Elend dann nur konzentriert und dadurch vergrößert, ja. Also dass dann das ganze Elend so erstmal zusammenkommt und das dann nochmal so ein Anziehungspunkt ist und so weiter. Dann im weiteren Verlauf sagt man aber, ja, es kann sowas geben, aber lasst uns offen und ideologiefrei darüber reden, wo das dann hinkommt, und schlägt dann einen anderen Standort vor. Also das ist jetzt schon mal widersprüchlich. Entweder ist das grundsätzlich ein Problem oder der Standort ist ein Problem. So, dann ist der Standort aber irgendwo im Gutleutviertel. Also komplett woanders, wo du wirklich die Menschen erstmal hin transportieren müsstest. Weil das so weit ist, dass sie da gar nicht hinkommen. Und viele, würde ich jetzt mal behaupten, sind jetzt auch nicht in der Lage, noch dreimal umzusteigen. Und also ein absurder Vorschlag fast, der dann auch sofort von der FES, die dort irgendwie Zuständigkeit hat auf dem Gebiet, abgelehnt worden ist. Also auch da unabgesprochen einfach einen anderen Vorschlag gemacht, der nicht wirklich passt. Das Argument von Steffi Wüst ist jetzt aber, ja, das Suchthilfezentrum direkt neben dem Hauptbahnhof geht nicht, weil das so gefährlich wäre für die suchtkranken Menschen, die dann ja erst über die Düsseldorfer Straße, ist das glaube ich, ne, darüber müssten, weil sie von der Niederstraße dann dahin müssten. Ja. Also das ist ja auch widersprüchlich, ja. Also einerseits machst du dir Sorgen, weil die nicht über die Straße laufen können, obwohl sie es wahrscheinlich mehrmals am Tag tun. Andererseits schlägst du aber ein Gebiet vor, das in einem anderen Stadtteil liegt. Ja. Und von daher, das ist so ein Hin und Her, und dann werden die Gewerbetreibenden da vorgeschoben oder die AnwohnerInnen. Es ist, wie es gerade passt, und das ist so eine, da ist keine Stringenz in der Argumentation, und das macht mich sehr skeptisch. Deswegen glaube ich, dass man es einfach grundsätzlich nicht will, und zwar aus ideologischen Gründen, und das ist halt ein Problem, weil macht man sich nicht ehrlich, und das ist immer so ein Dilemma, auch mal grundsätzlich da vielleicht Elke Feutel in Schutz zu nehmen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die auch Silvia Weber als Baudezernentin und Bildungsdezernentin häufiger gemacht hat. Es ist immer so ein Dilemma, wenn du ohne, was ja gefordert worden ist, ja, also ja, man muss erstmal ausführlich mit den Anwohnern diskutieren, aber wenn du ohne einen Beschluss da an die, dich an irgendwelche Stakeholder wendest, dann wird dir das ganze Projekt zerredet und dann kannst du gar nichts machen. Wenn du aber erst den Beschluss holst, dann wirft man dir vor, du hättest nicht ausreichend beteiligt. Und ja, das ist halt, unsere Demokratie ist ja darauf angelegt, das Verbindende zu suchen und Gemeinsamkeiten zu finden. Die ist nicht auf diese absolute The winner takes it all Mentalität wie in den USA zum Beispiel, sondern es ist immer darauf ausgerichtet, dass man das Verbindende sucht. Und so, mit so einer Art und Weise, kannst du aber jeden Fortschritt kaputt machen. Du kannst immer manipulieren, und am Ende fühlt es sich dann für die meisten Menschen an, als hätte sich gar nichts bewegt. Und ich sage natürlich, es kann sein, dass manche Vorschläge auch einfach nach hinten losgehen, und man muss schon auch über die Sachen reden. Aber wenn man gar nichts mehr probiert, dann wird es auch mit dem Fortschritt nichts. Und wie heißt es so schön, studieren geht über, oder probieren geht über studieren. Und man kann ja auch nicht sagen, dass gar nicht über dieses Suchthilfezentrum geredet worden ist. Also das stand im Koalitionsvertrag drin, und das ist seit 2 Jahren in der öffentlichen Debatte. Und da jetzt so, wenn Fakten geschaffen werden sollen, dann so zu tun, als müsste man den ganzen Prozess nochmal neu aufrollen, einem Jahr vor der Kommunalwahl, mit dem man eigentlich nur erreichen will, dass das ganze Ding im Erdboden gestampft wird und so quasi so eine Beerdigung zweiter Klasse. Das finde ich falsch, und das finde ich, das finde ich ist, eine Heuchelei. Soll man sich ehrlich machen? Soll man sagen, wir wollen das grundsätzlich nicht und wir gehen jetzt dafür dann auch aus der Koalition raus oder so? Keine Ahnung.
Also du würdest sagen, wenn ich richtig verstehe, dieser alternative Vorschlag ist ja Liegenschaft im Gutleut, das ist eigentlich eher vorgeschobene Alternative und keine echte, oder? Kann man das so sagen?
Ja, naja, weil es ja widersprüchlich ist. Also du kannst dich einerseits sagen, die Straßenüberquerung ist ein zu großes Risiko, und andererseits sagen, wir gehen in den nächsten Stadtteil. Jetzt kann ich aber auch diese Liegenschaft, wenn mir die Expertinnen und Experten gesagt hätten, ja, das ist genau das Richtige, hätte ich gesagt, ja gut, dann wäre ich zwar skeptisch gewesen, weil aus meiner Sicht habe ich dann schon die Frage, ob man jetzt wie man jetzt die Menschen dorthin bekommen soll und ob man sie dann nicht vertreiben will eigentlich oder so, was ich jetzt auch nicht so gut fände und so hilfreich. Aber dann über Anwohner und Gewerbetreibende zu reden, aber die müssten ja dann erstmal durch die ganze Stadt durch. Also von daher, das halte ich für vorgeschoben. Und vorgeschobene Argumente sind in einer Demokratie, die auf Transparenz angewiesen ist, immer ein Problem.
Ja, also wir können festhalten, es gibt wieder einmal Krach in der Römerkoalition. Vielleicht nochmal als Erinnerung, Römerkoalition besteht ja aus Grünen, SPD, FDP und Volt. Und wieder ist es, ja, die FDP, die hier zu diesem Streit letztlich führt. Wir hatten das ja in der vorletzten Folge auch schon mal angesprochen, der Koalitionskrach um die Bockenheimer Landstraße. Da haben wir noch lange über Wert des Kompromisses in unserer Demokratie gesprochen. Und jetzt gibt es eine neue Problematik, einen neuen Streit. Und das Interessante diesmal ist einfach, die FDP, ja, ist wieder letztlich Auslöser dieses Koalitionskrachs, aber nicht die gesamte FDP, sondern eben, wie gesagt, Ordnungsdezernentin Annette Rinn, auch von der FDP, ist für dieses Crack-Zentrum nach der jetzt beschlossenen Vorlage und andere DezernentInnen und Mitglieder der FDP Frankfurt nicht. Das heißt, die Frage ist einerseits, wie geht es in der FDP weiter? Die andere Frage ist, wie geht es mit der Koalition weiter? Erinnert das alles wieder ein bisschen an Christian Lindner, die FDP in der Ampel? Das wird man jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Aber es ist jedenfalls interessant, dass diese Streitigkeiten doch immer wieder hochkochen. Und wir sind jedenfalls gespannt, wie es jetzt mit der Römerkoalition weitergeht und wie das Thema im Stadtparlament weiter diskutiert wird.
Ja, und Annette Rinn hat die Rolle von Volker Wissing, ne?
Ja,
das ist halt echt. Ich verstehe die FDP an der Stelle nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was will man denn mit dieser Strategie erreichen? Hm. Es hat doch nun ganz offensichtlich nicht funktioniert, diese Fundamentalopposition und alles blockieren. Verstehe ich nicht. Und vielleicht, das wird auch dieses Mal hier nicht funktionieren, weil am Ende muss man ja irgendwann mal irgendeine Entscheidung treffen, um Situationen auch zu verbessern. Und im Zweifel hilft es, auf die Fachleute zu hören und da einfach mal was auszuprobieren.
Vielleicht, aber gut. Vielleicht bietet ja Ursula Busch auch Annette Rinn jetzt das SPD-Parteibuch an, so wie Lars Klingbeil Volker Wissing, wie man so hört.
Ja, aber ich biete der FDP oder wir beide sollten der FDP einfach Politikberatung an der Stelle anbieten. Das
oder auch einen.
Wir machen das ehrenamtlich.
Auch Besuch bei uns im Podcast. Das ist natürlich.
Ja, stimmt. Ja. Hatten wir schon mal jemand von der FDP bei uns?
Ich glaube nicht, ne? Das ist noch die Leerstelle bei uns. Ich glaube, Volt und FDP fehlen uns. Sonst haben wir, glaube ich, alle.
Okay.
Fast alle. Die Linke, glaube ich.
Fragen wir Thorsten Diebmar.
Doch, Michael, das können wir machen, das ist doch eine gute Idee. Das schreibe ich mir hier direkt mal
oder
auf.
Oder wir laden Annette Rinn und Steffi Wüst zu einem Streitgespräch.
Ah, ja, genau. Ja, streiten im Konflikt, das wäre
was. Ist gut.
Alright, schließen wir das Thema ab. Was haben wir denn noch? Wir haben die Mainova hier noch auf dem Plan.
Die Mainova, ja, wie gesagt, die hat den Vogel abgeschossen. Die erhöht jetzt zum Juli die Preise. Und zwar um bis zu 36%, oder sogar 38%, ist auf jeden Fall 36%, 20.000 Vertragspartnerinnen und Vertragspartner sind betroffen, ungefähr 60.000 Haushalte, außerdem Großkunden, Unternehmen, Schulen, die Goethe-Uni. Fernwärme wird deutlich teurer. Und also zum Teil, derzeit kostet die Megawattstunde Fernwärme 118 Euro, ab Juli dann 139 Euro netto. Das ist schon extrem krass. Preisänderungen gibt es ja immer wieder. Also je nach den Brennstoffkosten, in den Vorjahren sanken sie sogar mal um ja so 12%. Und nun muss das aber irgendwie wohl an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Aber so kannst du das aus meiner Sicht nicht machen. Also nicht mit diesem extremen Preisanstieg. Weil gerade Fernwärme ist ja auch mit Blick auf die Klimaneutralität das große Ding.
Ja, absolut. Ich meine, wir sind immer noch viel zu viel fossil unterwegs. Insofern konzentriert man sich ja jetzt auf die Stromgewinnung.
Vor allem im Wärmebereich sind wir fossil unterwegs.
Ja, absolut. Und insofern, wir brauchen da natürlich einen Wärmemix, da ist Abwärme ein Stichwort und wir wollen klimaneutral werden. Also da sind einige Anstrengungen nötig und die Mainova tut da sicherlich auch was. Sie hat ja mehr als 300 Kilometer Fernwärmenetz aufgebaut. In den nächsten 15 Jahren sollen dann nochmal 450 Kilometer hinzukommen. Also das sind wichtige Zukunftsthemen, aber ganz wichtig in der sozial-ökologischen Transformation ist ja immer, dass man die Menschen mitnimmt, dass man Soziales, Ökologisches verbindet. Insofern muss man da eben auch ein bisschen gucken, wie man die Kosten abwickeln kann.
Und, ja, und du bestrafst halt genau diejenigen, die da vorbildlich unterwegs sind und sagen, ich räume Fernwärme ins Haus. Ja, und das ist ja ein Problem. Das andere Problem ist ja, dass die Manova ein Monopol hat. Also du hast ja auch anders als beim Stromanbieter nicht die Möglichkeit, einfach zu wechseln, sondern du hast nur diesen einen Anbieter. Und da muss, finde ich, auch die Stadt und die Magistratsmitglieder im Aufsichtsrat von der Mainova, die ja ein öffentliches Unternehmen sind, da mehr drauf schauen. Also das geht so nicht aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, da gab es sogar auch schon mal vor etlichen Jahren, wurde die Mainova da sogar mal vom Kartellamt ins Visier genommen. Weil sie natürlich, also ich meine, du kannst da bei Erdgas, bei Öl, kannst du ja letztlich immer zu einem günstigen Lieferanten wechseln. Aber bei Fernwärme geht's eben nicht. Und da bist du wirklich auf die Mainova angewiesen und hast im Grunde keine Wahl. Wie du sagst, die haben da ein Monopol. Insofern einerseits eine gute Sache aus ökologischer Perspektive, andererseits aber muss da das Soziale mitspielen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar, ich habe es erste Mal im April gelesen und im ersten April gab es ja wirklich tolle April-Scherze. Ich hatte mir die auch mal aufgeschrieben hier für den Podcast. April ist die Folge leider ausgefallen, aber was gab es da für Schlagzeilen? Da, die IAA kommt zurück nach Frankfurt, hieß es da. Ich glaube, das haben wir auch sogar in der Römerwelt, hat das der ein oder andere sogar anfänglich geglaubt, munkelt man. Und das war in der FAZ im 1. April, das haben sie dann klargestellt. Es gab eine Zeile irgendwie, der Hauptbahnhof wird in Bahnhof umbenannt. Ich glaube, das war noch relativ offensichtlich. Und dann habe ich gelesen, der Kulturcampus kommt. Da habe ich gedacht, so, ach komm, jetzt reicht's hier mit April-Scherzen. Aber er kommt wirklich. Und wir freuen uns natürlich, der Kulturcampus kommt nach Bockenheim, denn es gibt eine Einigung zwischen Stadt und Land. Und das ist ja durchaus ein wichtiges Signal für Frankfurt, natürlich auch für unseren Lieblingsstadtteil Bockenheim.
Ja, also da ist endlich was passiert. Ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es hilft, wenn die zuständige Ministerposten im Land und das zuständige Dezernat in der Stadt von derselben Partei besetzt sind. Also wir haben da Timon Gremmels, den Wissenschaftsminister, und wir haben Ina Hartwig, die Kulturdezernentin, und Markus Quechenberger, den SPD-Planungsdezernenten, alle von der SPD. Das hilft, ja, also jetzt mal unabhängig davon, wie man das bewertet, aber da ist dann zumindest vielleicht ein gemeinsames Interesse da oder ein gemeinsamer Wille, da was umzusetzen. Und man hat sich jetzt zusammengerauft, ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal, war vor allem auch, weil natürlich damit die Spekulation um den Wegzug der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst endlich beendet ist. Das stand ja tatsächlich im Raum. Und die Hochschule und auch das Frankfurt Lab werden ihre neue Heimat auf dem Universitätscampus-Gelände in Bockenheim finden. Und das ist in der Tat ein Projekt mit Strahlkraft für ganz Hessen. Und das war auch aus meiner Sicht eben nur möglich, weil man da eben kompromissorientiert unterwegs war. Ja. Die werden dann in direkter Nachbarschaft eben sein, aber baulich getrennt agieren. Auch für die Kulturinstitutionen, für die am Standort nicht genügend Platz vorhanden ist, wurden gute Alternativen gefunden. Das ist eigentlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja. Aber auch ein Studierendenwohnheim soll dort entstehen, was, glaube ich, eben auch dazu beiträgt, Bockenheims Charakter zu erhalten. Und wir haben ja auch wirklich Bedarf an preiswerten Wohnungen für Studierende.
Absolut. Erfreulich vielleicht auch noch, dass die Dohndorf-Druckerei einbezogen wird. Da haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Und die soll eben Teil der neuen HFMDK sein. Das ist schön. Wir waren ja auch nochmal mit den teils mit Leuten im Dohndorf-Kontext im Kontakt, auch nach unserer Folge. Da gab es ja eine Schieren-Zwischennutzung in der Dohndorf-Druckerei.
Gibt's jetzt, also die kommt jetzt.
Genau. Und das ist insofern natürlich schön, einfach, dass man da auch dieses wichtige Gebäude, geschichtsträchtige Gebäude in diesem Campus mit denkt, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, ein bisschen unklar ist noch, wie jetzt mit dem Juridikum weiter. Da liest man ja dieser Tage auch in der Zeitung wiederum, dass es da, ja, der Keller soll mit Wasser vollgelaufen sein. Man muss jetzt mal sehen, ob das gerettet werden kann, ob das wirtschaftlich darstellbar ist. Aber insgesamt jedenfalls, wir freuen uns, der Kulturcampus kommt, der wird das Viertel aufwerten und ja, es wird einen Architekturwettbewerb geben. Mhm. Also wenn ihr da draußen ArchitektInnen seid, für das Gesamtareal geht's im Frühjahr 2026 los. Wir sind gespannt, wie das ausgeht.
Ja, und vor allem, was bestimmt auch spannend sein wird, ist die Zwischennutzungsphase. Also gibt es jetzt einige Ideen und Projekte auch ja vom offenen Haus der Kulturen. Jetzt wird diese ehemalige Bibliothek dort, die juristische Bibliothek, wird genutzt und es sind die Schirn geht mit einem Projekt rein. Also da werden, glaube ich, viele tolle Dinge entstehen, die dann hoffentlich auch Bestand haben über die Zeit der Zwischennutzung hinaus und irgendwie eine Verankerung finden.
Kommen wir zum letzten Thema und zwar Folge Bürgerbeteiligung ist natürlich für eine Stadt wie Frankfurt am Main ganz wichtig und da gibt es jetzt auch von Stadträtin Eileen O'Sullivan ganz wichtige Impulse. Man hat in der Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai eine neue Richtlinie beschlossen und das ist insofern wichtig, weil mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Qualität in der Beteiligung ist wichtig für eine Stadt wie Frankfurt, dass man da mehr Bottom-up reinbringt. Das soll aber nicht nur punktuell passieren. Ja? Also man hat das ja öfter mal in so Projekten, Initiativen. Da hatten wir schon einige hier im Podcast. Das ist auch wichtig. Oftmals fokussiert sich ja heute politisches Engagement auch in Projekten, in Initiativen. Aber wichtig ist auch, dass man das holistisch, ganzheitlich betrachtet, dass man da wirklich eine Systematik und Langfristigkeit mit reinbringt. Und deswegen sagt jetzt Eileen O'Sullivan von Volt, die Beteiligung soll verbindlicher und auch ernsthafter werden, so ihre Worte, und zwar sowohl analog als auch digital.
Ja, und das finden wir natürlich gut. Die Richtlinien sind erarbeitet. Entscheidend wird es jetzt sein, was passiert jetzt. Ja, also so eine Richtlinie auf Papier zu bringen, ist immer das eine. Aber was folgt dann daraus? Ja, wie wird sie dann auch andere Ämter dazu bringen, sich daran zu halten? Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger ganz konkret? Es ist ein laufender Prozess, in dem man auch immer wieder so ein bisschen sich einbringen kann. Aber ja, es letztlich gibt es eine Vorhabenliste, die ein zentrales Element ist. Da kann man sich einen Überblick verschaffen über alle Beteiligungsprojekte inklusive der Zeitpläne. Insofern muss man sich nicht immer irgendwie auf so eine Schatzsuche begeben, sondern wird, sage ich mal, proaktiv auch informiert. Das ist eine gute Sache. Es gibt verbindliche Qualitätsstandards für die Beteiligung, für die Stadtverwaltung, die Politik und natürlich auch die Zivilgesellschaft. Und ja, von daher müssen wir hoffen, dass das Ziel, Beteiligung inklusiv zu gestalten, fair und zugänglich, wirklich auch erreicht wird und es nicht bloß eine Alibi-Veranstaltung wird. Das ist sicherlich dann etwas, was unsere Stadt dann auch zusammenrücken lassen kann und Projekte verbessern kann.
Und was sicherlich auch spannend ist, dass da ja gewissermaßen verbindliche Qualitätsstandards für diese Beteiligung eingerichtet werden. Das heißt, du hast dann, ja, müsste man mal gucken, wie das ist, ob das dann eine Checkliste ist oder ob es da qualitative Kriterien gibt, wie du diese Erfüllung dieser Standards dann wertest. Aber auch das ein Thema. Vielleicht wäre es da auch mal spannend, jemanden zu einzuladen. Müssen wir mal schauen, ob wir Eileen O'Sullivan mal hier in den Podcast einladen, der jemand anders von Volt. Jedenfalls die Frage, wie geht's da weiter? Das ist ja jetzt erstmal auf 3 Jahre, glaube ich, angelegt. Dann soll es eine wissenschaftliche Evaluation geben. Ja, Evaluationen sind immer so eine Sache. Ist natürlich dann auch die Frage, wer führt die durch? Aber erstmal gut, dass das überprüft wird. Und ob die Ziele dann erreicht wurden, ob Frankfurt mehr Beteiligung wagt.
So. Ich muss jetzt zur Arbeit und du kannst dich wieder hinlegen.
Machen wir das doch.
Ja, vielen Dank. bis zur nächsten Folge.
Macht's gut. Ciao, ciao.